Ja, liebe Gemeinde, wir machen weiter in unserer Reihe Gebet. Und da geht es um den Psalm 34 heute. Und dieser Psalm beginnt überschwänglich. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ein Lobpreis am Anfang dieses Psalms. Das klingt so, als ob David gerade so ein geistliches Highlight erlebt hätte. Und Helen hat es eben erklärt, der Hintergrund zu diesem Psalm ist ein ganz anderer. Nur noch mal kurz, weil es eben schon erläutert worden ist. David ist auf der Flucht, denn jemand, nämlich König Saul, trachtet ihm nach dem Leben. Er kommt zum König von Gad und dort sagt man über ihn, dieser David, der ist gefährlich. Achtung! David kriegt das mit und fürchtet sich wieder und stellt sich wahnsinnig. Und der König von Gad meint, ich habe genug Wahnsinnige hier um mich herum und möchte diesen David gerne wieder loswerden. Und wieder ist David auf der Flucht. Das ist der Hintergrund zu diesem Psalm, an dessen Anfang so ein Lobpreis steht. Liebe Gemeinde, wie reagiert ihr in Problemsituationen, in Not und in Leid? Da kann ich mir jetzt gut mal die Nase putzen, denn da muss man ein Momentchen drüber nachdenken. Diese Situationen sind gut dazu geeignet, uns von Gott wegzubringen. In Distanz zu ihm zu geraten, weil wir anfangen mit ihm zu hadern, weil wir anfangen vielleicht verbittert zu werden, kritisch zu werden. Uns zu sagen, wieso passiert mir das jetzt? Was ist gut in so einer solchen Situation? Was ist gut, zu Gott zu schreien, ist gut. Ihn anzurufen ist gut. Sich an ihn zu wenden ist gut, liebe Gemeinde. Und es gibt noch etwas Besseres, als das zu tun. Ihn zuerst zu loben. In der Not, in Problemen, in Schwierigkeiten kommt der Lobpreis Gottes zuerst. Paulus und Silas waren im Gefängnis, gekettet, festgekettet und sangen um Mitternacht Loblieder. Und ihr wisst, was passiert, die Fesseln lösten sich, die Türen sprangen auf. 1966 gab es eine furchtbare Situation in Südwales. Es schaudert mich, wenn ich daran denke. Meine Frau und ich fahren häufiger an der Stelle vorbei. Dort ist ein Hang und Südwales ist ja war eine Kohlegegend, in der Kohle abgebaut wurde. Und die Schlacke, der Abraum, der wurde auf Halden gekippt. Alles Halden, die am Hang lagen. Das, glaube ich, war die Halde Nummer 7, 34 Meter hoch. Sie setzte sich in Bewegung, nachdem es lange geregnet hatte, und verursachte einen Haldenrutsch. Verschüttete eine Grundschule und die meisten Kinder starben. Ja. Und noch mehr Leute starben, auch in dem anliegenden Ort. Insgesamt gab es über 100 Tote. 180. Sagt meine 121 Kinder. Und dann sahen meine Frau und ich einen Film, der die Szene am Grab darstellte. Ein riesenlanges Grab mit einem Kindersarg hinter dem anderen. Und ihr hättet in den Augen der Menschen, die umherstanden, der Freunde, der Verwandten, der Familien, der Eltern sehen können, diese Verzweiflung in den Augen, diese Trauer, diese Wut. Vielleicht war es eine Wut auf Gott, aber es war mit Sicherheit eine Wut auf die verantwortlichen National Coal Board und wer auch immer, die die Halde nicht abgesichert hatten. Und dann kam eine Szene, unglaublich. Die Rumstehenden um dieses Grab, sie sangen Loblieder Gottes am Grab. Loblieder Gottes. Liebe Freunde, das kann ein Mensch nicht tun. Das geht gegen meine Gefühle, das geht gegen eure Gefühle. Das ist quasi unmöglich. Wie ist das möglich, ohne Heuchelei von Herzen in dieser Situation Gott das Lob zu singen? Wie ist das möglich? Der Heilige Geist allein kann es wirken. Die Kraft Gottes allein kann es schaffen, kann es wirken. Wisst ihr, wenn wir in unserer Tiefe die Höhe Gottes loben und in unserer Niedrigkeit seine Größe, dann glaube ich, ist das ein Schlag ins Gesicht des Satans. Es ist ein geistlicher Sieg, sondergleichen, einen größeren gibt es nicht. Es ist ein Überwinden, wie es die Offenbarung schildert. Es ist unglaublich. Ein kleiner Dank nur in euren Problemchen oder Problemen, ich soll jetzt nicht sagen, dass man das nicht ernst nehmen muss, ein kleiner Dank nur in euren Problemen, in meinen Problemen, er jagt den Satan fort. Unser Gebet in Problemsituationen. Nun hat David uns etwas zu bezeugen. Kommt der nächste Vers. Nun hat David uns etwas zu bezeugen. Und er sagt nämlich, was passiert in solchen Notsituationen? Ich war doch auch in Notsituationen. Mehr als einer, wie ihr euch vorstellen könnt bei David. Und er sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Nöten. Und er sagt, Vers 5, als dieser Elende rief, dieser Elende ist David selbst, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten oder Ängsten. Ihr findet ähnliche Aussagen in weiteren Versen, wenn ihr heute Nachmittag euch mal in Ruhe hinsetzt und den Psalm 34, der ja so inhaltsdicht ist, ich kann ihn unmöglich hier über den ganzen Psalm predigen, ihr findet noch ähnliche Verse in Vers 10, in Vers 11, in Vers 18, in Vers 20 bis 21 und so weiter. Aber diese beiden sollen erstmal reichen. Er rettete mich aus allen meinen Ängsten, aus allen seinen Nöten. Ist das so? Habt ihr das so erfahren, dass Gott aus allen Nöten rettet? Aus allen Ängsten? Ich komme im Verlauf der Predigt darauf zurück. Lasst mich zuerst mal Folgendes sagen in seinem Psalm, wenn wir den genauer studieren. Da werden wir feststellen, dass David Bedingungen nennt. Er nennt Bedingungen dafür, dass Gott in der Not hilft. Wir schauen mal auf das Schaubild. Ja, ein zweiter bitte. Danke. Ich habe diese Bedingungen, die David nennt, einmal in drei Kategorien eingeteilt. Da gibt es möglicherweise mehr. Und diese drei Kategorien, die ihr da seht, die hängen auch komplex zusammen. Ich habe versucht, es einfach darzustellen. Erstens, unser Herzenszustand spielt eine Rolle. Davon abhängig, unsere geistliche Blickrichtung spielt eine Rolle. Und wiederum vom Herzenszustand abhängig unser ethisches Verhalten. Und ich gehe mal die drei Punkte kurz durch. Und da schauen wir den nächsten Vers. Erstens, es geht darum, eine geistliche Blickrichtung einzunehmen. Als ich den Herrn suchte, heißt es in Vers 5, die auf ihn blicken, Vers 6, als dieser Elende rief, Vers 7, der auf ihn traut, Vers 9. Was ist, wenn ich in Not bin? Ihr kennt das vielleicht. Malt euch eure persönliche Not vor Augen. Es ist doch oft so, als ob ich zwei Sack Zement auf meinen Schultern trage. Was ist, wenn ich zwei Sack Zement auf meinen Schultern trage? Ich merke meine Schultern, sie schmerzen. Und diese Last. Und dann ist es oft so, dass ich mich nur auf meine Probleme konzentrieren kann. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich muss mich darauf konzentrieren. Ich fange an, mich um meine Probleme zu drehen. Ich fange an, um mich selbst zu kreisen. Weil meine Gedanken besetzt sind durch diese Probleme. Ich bin so schwach. Das ist vollkommen normal. Aber David sagt uns, verändere deine Perspektive in dieser Situation. Verändere deine Blickrichtung. Schau nicht auf das, was um dich herum vor sich geht. Schau nicht auf die Notlage. Schau auf Gott und ruf ihn an und suche ihn und blicke auf ihn. Warum? Weil er, der Herr, der souveräne Herr über alles Unheil und alles Heil ist. Der souveräne Herr über alles Glück und alles Unglück. Deshalb ist es wichtig, gerade dann den Blick wegzurichten von sich selbst und auf ihn zu blicken. Er kann Not wenden. Zweitens. Der Herzenszustand spielt eine Rolle, ob Gott ein Nothelfer wird. Da heißt es in Vers 8, die ihn fürchten. Nur ganz kurzes Wort. Ihr wisst, was ihr damit verbindet, Ehrfurcht vor Gott. Natürlich, aber auch könnte man sagen, ich fürchte um Gottes Ehre. Ich möchte ihm die Ehre erweisen. Ihm gehört sie immer in jeder Situation. Die ihn fürchten, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Liebe Gemeinde, wer ist jemand, der zerbrochenen Geistes ist und zerschlagenen Herzens oder umgekehrt? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Es ist ein Mensch, der erkennt, dass sein Herz zerbrochen ist, zerschlagen ist. Der erkennt mein Herz. Sprich, meine Gesinnung, mein natürlicher Mensch, mein natürlicher Wille, was auch immer, das ist kaputt. Das ist zerbrochen, was zerbrochen ist und was zerschlagen ist, das ist kaputt, oder? Das ist wie ein Auto, das gegen eine Wand gefahren ist. Das zu erkennen ist wichtig, dass mein Herz durchsetzt ist oder vielleicht sogar vergiftet ist von Dingen, die ihr alle kennt. Neid oder Ehrsucht. Oder ich bin nicht in der Lage, jemandem zu vergeben. Die Verletzung ist zu groß. Ich kann den und den und den nicht lieben. Das packe ich nicht. Nein, mit dem kann ich mich nicht versöhnen und so weiter und so weiter. Ich könnte das lange fortsetzen. Ihr wisst, was das bedeutet, mit einem kaputten Herzen zu Gott zu kommen. Aber diese Erkenntnis ist wichtig. Sie ist fundamental wichtig. Nicht, damit wir frustriert zurückbleiben. Das ist nicht das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist, zu heilen. Etwas, was kaputt ist, etwas, was bankrott ist, zu heilen. Aber ich muss erst mal sehen, dass es bankrott ist. Was bedeutet das in der Notlage jetzt, ein zerbrochenes Herz zu haben? In der Notlage bedeutet das tatsächlich, mit meiner Krise, mit meinem Problem, mit meiner Notlage zu Gott zu kommen und zu sagen, ich bin ohnmächtig. Natürlich bin ich faktisch nicht ohnmächtig. Wir haben viel, mit dem wir Probleme lösen können. Es gibt eine Menge. Wir haben den medizinischen Fortschritt, oder? Wir haben den technologischen Fortschritt. Wir haben unsere Fähigkeiten, unsere Intelligenz, unsere Gaben, unsere Geschicklichkeiten. Die haben wir doch alle. Und sie sind alle von Gott. Alle. Nein, ohnmächtig zu Gott zu kommen, bedeutet nicht zu sagen, wir haben ja nichts. Es bedeutet zu wissen, der Einzige, der das Gedeihen geben kann, ist der Herr. Ohne ihn wird nicht ein Funke Positives passieren. Ich bin ein Fußballfreund und manchmal sieht man Fußballspiele. Da ist eine Mannschaft so überlegen und spielt so viel besser als die andere. Und alle Bälle gehen an die Latte, an den Pfosten. Der Supertorwart hält sie oder jemand rutscht aus. Und dann irgendwann in einem Konter schießt die Gegenmannschaft ein Tor und gewinnt. Kennt ihr doch, oder? Ja, Schalke, genau. Dortmund kann das auch. Wie sehr, weißt du, in so banalen Situationen sieht man, wie sehr wir auf das Gedeihen und den Segen Gottes vertrauen können, müssen. Von ihm ist es abhängig. Ihr kennt den Vers, wo der Herr nicht das Haus baut, da bauen vergeblich die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt bewacht, da bewacht der Wächter umsonst. Ihr kennt diese Verse, ja. Es ist umsonst. Er ist derjenige, an dem ich mich wenden muss in so einer Situation. Drittens. Behüte deine Zunge vor Bösem, tue Gutes, suche den Frieden. Und dann heißt es, der Gerechte, der wird Gottes Hilfe schauen. Der Gerechte wird gerettet aus allen seinen Nöten. Gerecht hat im Alten Testament eine sehr starke Verhaltenskomponente. Gerecht sein im RT bedeutet rechtschaffenes Leben. Das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Ihm gehorsam zu sein, das bedeutet gerecht sein. Ja, dann muss ich euch fragen, wenn der Matthias dann mal die nächste Folie so zeigen kann. Haben wir eine Chance? Zurück. Ja. Ja, danke. Haben wir eine Chance für Hilfe, eine Chance auf Hilfe in der Not? Haben wir eine Chance? Wenn ihr euch nochmal diese Voraussetzungen vor Augen führt. Gerecht handeln, rechtschaffenes Leben vor Gott, tun, was Gott gefällt, als Voraussetzung dafür, dass er der Nothelfer wird. Liebe Freunde, dann müsste ich eigentlich sagen, nee, wir haben null Chance. Zwecklos. David erkennt das auch. Es gibt keinen, der Gutes tut. Psalm 14. Vor dir ist kein lebendiger gerecht. Psalm 143. Psalm 38. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Psalm 40. Meine Sünden haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Und sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Dieser David, der uns schreibt, ruf doch zu Gott, er hilft dir aus allen deinen Nöten und allen deinen Ängsten, wenn du ein Gerechter bist. Der bekennt hier ganz freimütig, liebe Leute, ich bin nicht gerecht. Liebe Leute, meine Sünden gehen über meinen Kopf. Aber er sagt auch noch mehr. Er sagt noch mehr, und das sehen wir gleich. Was ist die Lösung? Wie komme ich trotzdem an Gottes Nothilfe? Ich sag mal jetzt eine Floskel, die ich weiter auch erläutere. In Christus erfüllen wir alle Bedingungen für die Nothilfe Gottes. Und nur in Christus, das galt auch für David schon, denn sein Werk ist zeitlos, das Werk Jesu. In Christus erfüllen wir alle Voraussetzungen für die Nothilfe Gottes. So, was heißt das in Christus? Das ist ja so eine fromme Floskel, die wir auch in der Bibel lesen, die wir in Predigten immer wieder hören. In Christus, was heißt das eigentlich? Um das richtig zu verstehen, müssen wir in die Antike zurückgehen, in die Zeit der biblischen Geschichte. Und ich zitiere dazu Tim Keller. Er schreibt das im Präsens, er meint aber die damalige Zeit. Ja? Ich zitiere Tim Keller: Niemand ist einfach aufgrund seiner eigenen Entscheidung der, der er ist. Man wird vielmehr der, der man ist, durch die Zugehörigkeit zu Familie und Dorfgemeinschaft. Wenn also jemand ein schlimmes Verbrechen begeht oder eine große, noble Tat vollbringt, dann werden alle, die in Föderation oder Solidarität oder in einer Bundesbeziehung zu ihm stehen, so behandelt, als hätten sie getan, was dieser eine getan hat. In kurzen Worten: In Christus sein bedeutet in einer Föderation mit ihm sein, in einer Dorfgemeinschaft mit ihm sein, in einer Familie mit ihm sein, in einer Bundesbeziehung mit ihm sein. Dann nämlich und nur dann geht seine Gerechtigkeit auf uns über. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Seine Sündlosigkeit wird uns angerechnet durch Vergebung aufgrund des Opfers am Kreuz. Seine Heiligkeit wird uns angerechnet. Seine Herrlichkeit wird uns angerechnet. Noch ein Beispiel aus dem Fußball. Ich habe das schon mal genannt, aber ich finde das so schön. 2014 wurde ja Deutschland Fußballweltmeister. Lang ist es her, würde man fast sagen. Und im Endspiel gegen Argentinien schoss Mario Götze das Siegtor. 1:0. Alle Spieler, auch die, die auf der Ersatzbank gesessen hatten, wurden dadurch Weltmeister. Alle. Und die Deutschen jubelten: Wir sind Weltmeister. So ist das hier. So ist das hier. Wenn wir in einer Solidarität mit Christus stehen, in einer Föderation, in einer Bundesbeziehung zu ihm, dann gilt uns seine Gerechtigkeit. Dann dürfen wir sagen: Ja, wir sind gerecht. Ja, wir sind heilig. Ja, wir sind frei von Sünden. Ja, wir sind herrlich vor Gott. Das dürfen wir dann sagen. Wer steht denn in einer Bundesbeziehung zu ihm? Naja, wer den Vertrag unterschreibt. Wer sich auf ihn verlässt. Wer sich an ihn hängt. Wer seine Hand an seinen Rockzipfel festkrallt. Wer nur allein darauf hofft, dass seine Gerechtigkeit nur durch Christus kommen kann. Er ist der einzige Mann, der einzige Mensch, der jemals in der ganzen Geschichte des Universums gelebt hat, der das möglich machen kann. Niemand anders kann das möglich machen, niemand anders hat es jemals möglich gemacht und niemand anderes wird es jemals möglich machen. Ich brauche Christus für meine Gerechtigkeit. Er sagt das ja auch selber, Johannes 15, ihr kennt den Vers: Wenn ihr in mir, in der Bundesbeziehung zu mir bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Dann werdet ihr in der Not bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil. Diese Sicht in dieser umfassenden Weise konnte David damals noch nicht haben, aber es gibt in diesem Psalm schon Hinweise darauf. Die sehen wir hier. Nochmal zurück bitte. Die sehen wir hier. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird, obwohl wir jede Menge Grund hätten, uns zu schämen, es wird nicht beschämt. Wir müssen uns nicht schämen vor ihm. Oder auch, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, befreit die Seele seiner Knechte von der eigenen, von dir selbst, von deinem alten Ich. Ja. Er befreit mich von meinem alten Ich. Ja. Und so weiter. Das sind schon Hinweise im Psalm 34 und Psalm 103 noch hinzugefügt. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden. Okay. Letzter Punkt. Wie kommt es dann, wenn Gott sagt, ruf zu ihm, suche ihn, blick auf ihn, dann hilft er dir in allen deinen Nöten. Er hilft dir aus allen deinen Ängsten. Wie kommt es dann, dass scheinbar Gott nicht aus allen Nöten hilft? Ich erinnere euch, Jesus Christus hatte geschrien, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er musste am Kreuz sterben. Stephanus wurde gesteinigt. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Christen in aller Welt, die seinen Namen bekennen, werden verfolgt. Sie werden getötet. Sie werden gefoltert. Passiert. Paulus selbst sagt, ich habe Gott dreimal gebeten, dass er den Pfahl in meinem Fleisch wegnimmt. Was das auch immer gewesen sein mag, der Pfahl in seinem Fleisch. Es hat ihn gequält. Und Gott hat es nicht getan und hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Trophimus, ein Mitarbeiter des Paulus, Paulus sagt von ihm, ich ließ ihn krank in Milet zurück. Ihr könnt davon ausgehen, Paulus hat dafür gebetet, dass er gesund wird. Und er musste ihn krank in Milet zurücklassen. Stimmt das nicht, was David gesagt hat? Gott rettet uns aus allen unseren Nöten, aus allen unseren Ängsten. Ist das falsch? Nein, es ist nicht falsch. Es stimmt zu 100%. Dazu zwei Punkte. Ja, das ist die sogenannte Zeituhr der klassischen Geologie. An alle, die Anhänger sind der jungen Erde, ich sage hier nichts darüber, ob das stimmt oder nicht. Das ist nicht das Thema. Ich benutze diese Zeituhr als Illustration für die Perspektive Gottes auf unser Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das alles von hinten sehen könnt. In dieser Zeituhr auf 60 Minuten, die gesamte Entwicklung des Universums, die gesamte Entwicklung der Erde und des Menschen, tritt der Mensch in den letzten 47 Sekunden auf. Was meinst du, wie lang dein Leben auf dieser Zeituhr wäre? Kaum messbar. Der Bruchteil einer Sekunde. Die Bibel sagt das. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Aber die Gnade des Herrn, sie währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Leben, Hiob betont das auch, ne? Hiob sagt, mein Leben ist ein Hauch. Unser Leben ist ein Wimpernschlag, liebe Gemeinde. Das Leben eines jeden Einzelnen, es ist ein Wimpernschlag vor Gott. Wenn du also zu Gott gebetet hast, bitte rette mich aus meiner Not, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, er hat es noch nicht getan, weil dein Leben noch nicht zu Ende ist. Er wird dich in dieser irdischen Zeit womöglich noch erhören. Du brauchst Geduld und Ausharren und Gebet. Vor ihm ist dein Leben ein Wimpernschlag. Er sieht dein ganzes Leben vor dir. Alle deine Haare sind gezählt. Alle deine Tage stehen in sein Buch geschrieben. Und Gott, er allein hat den richtigen Kairos, die richtige Zeit. Er weiß, wann es gut ist, als Einziger. Okay, es gibt aber auch Fälle, wo Nöte und Gebete zu Lebzeiten nicht mehr erhört werden. Was ist denn dann? Dann möchte Gott unseren Horizont weiten über unser Irdisches hinaus. Er möchte sagen, da habe ich was für dich in der Ewigkeit. Da ist keine Träne mehr. Da ist keine Notlage mehr. Da ist kein Weinen mehr. Da ist kein Klagen mehr. Da sind deine Probleme beseitigt und du wirst, wenn du dann oben im Himmel bist, zurückschauen auf dein Leben und wirst sagen, oh, so fern sind diese Probleme von mir. So fern. Paulus sagte im Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Liebe Leute, da bin ich noch nicht mit zufrieden. Was ist denn? Ich erlebe doch meine Probleme nicht als einen Wimpernschlag, oder? Das dauert. Das zieht sich. Ich kämpfe. Ich leide. Was redest du davon? Willst du mich aufs Jenseits vertrösten? Das hört man doch immer. Gott, ich lebe hier und jetzt im Irdischen meine Zeit. Mein Zeitgefühl ist ein ganz anderes als deins. Das weißt du doch sicher. Liebe Gemeinde, ich sage euch, auch da stimmt die Verheißung. Gott hilft aus allen Nöten und allen Ängsten. Ich erzähle mal was aus meinem Leben, habe ich schon öfter gemacht, aber ich glaube hier in der Gemeinde noch nicht, in diesen einen Aspekt. In den 90er Jahren war ich mal ungefähr 2 Jahre arbeitslos. Und das war keine schöne Zeit. Ich weiß, ich saß auf der Couch zu Hause und starrte die Wände an. Ich war in einer echten depressiven Verstimmung, die war so groß, dass ich nicht beten konnte. Ich konnte auch das Wort Jesus Christus und Gott nicht in den Mund nehmen. Und ich saß da und starrte die Wand an. Aber, liebe Freunde, liebe Menschen, meine Frau wahrscheinlich, auch haben für mich gebetet, Herr, rette aus dieser Not. Und ich sage euch was, ich bezeichne das als Wunder. Ich wachte eines Morgens auf, mein Blick fiel auf die Losungen, die aufgeschlagen lagen auf dem Tisch. Und ich war auf einmal glücklich. Von hier auf jetzt. Ich war auf einmal glücklich. Warum? Ich merkte auf einmal, Gott hatte mir über Nacht, im Traum, im Schlaf, wo auch immer, durch das Wort, das ich gerade gelesen hatte in dem Psalmen, eine neue Perspektive gegeben. Ich konnte von Herzen sagen, danke Herr für diese Zeit der Arbeitslosigkeit. Jetzt kann ich endlich, habe ich endlich mehr Zeit für Gebet, mehr Zeit fürs Bibellesen, mehr Zeit für meine Familie, mehr Zeit für meine Kinder. Wie kostbar wird mir diese Zeit? Und ich war glücklich. Ich war wirklich glücklich. Und dann kamen Gemeindeleute auf mich zu, damals aus meiner damaligen Gemeinde, und trösteten mich und ermutigten mich und sagten: Doch, das ist doch schwer für dich. Ich sagte: Freunde, ich bin glücklich. Das war anhaltend, das war nachhaltig. Freunde, ich bin glücklich. Gott hat mir was anderes gegeben. Wisst ihr, was das ist? Gott hat faktisch die Arbeitslosigkeit nicht beendet. Er hat dieses Gebet faktisch nicht erhört. Bitte? Später. Aber darauf will ich nicht hinaus. Er hat in diesem Moment das Problem der Arbeitslosigkeit nicht gelöst, aber er hat alle meine Ängste und alle meine Nöte weggenommen. Trotz Arbeitslosigkeit. Und damit hat er seine Verheißung erfüllt. Er hat mir die Not genommen. Paulus sagt in Römer 8, am Schluss: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Was für eine Not. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das ist genau das, was ich in dieser Situation erfahren habe auf einmal an diesem Morgen. Christus liebt mich. Später habe ich dann eine Schnelle bekommen, aber da war die Not schon vorbei. Amen.